Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 11, Herausforderungen im Rettungswesen, Teil 1.
Mein Name ist Bela Ander und in dieser Folge werfen wir einen Blick auf die Zukunft der Notfallrettung und die Modernisierung des Rettungswesens. Gemeinsam mit Christoph Kreuter, einem der renommiertesten Experten auf diesem Gebiet, sprechen wir über die aktuelle Herausforderung, moderne Technologien und die Frage, wie wir durch Innovation im Rettungswesen Leben retten können. Christoph Kreuter hat bereits in seiner Heimat Österreich und weltweit wegweisende Projekte initiiert, um das Rettungswesen zukunftssicher zu machen. Seit Anfang des Jahres, glaube ich, ist er Geschäftsführer der Björn Steiger Stiftung mit Hauptsitz hier in Winnenden, aber ist als solcher auch viel, viel unterwegs, national und international. Christoph Volker, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier zusammensitzen.
Hallo, ich freue mich auch.
Doch bevor wir starten müssen über Ihren Werdegang und was Sie bewegt aktuell, müssen wir über die aktuelle Situation sprechen in Österreich, Ihre Heimat. Hier wie auch in Polen und in anderen Teilen Mitteleuropas gibt es katastrophale Zustände aufgrund von massiven Regenfällen, von Überflutungen. Besonders stark betroffen ist Niederösterreich, St. Pölten, da wo Sie zu Hause sind. Und dort brach ein Damm, setzte einige Dutzend Häuser unter Wasser. Und dies ist eine Ausnahmesituation, hat die niederösterreichische Ministerpräsidentin Johanna Mikl-Leitner gesagt. Eine Ausnahmesituation, wie wir es noch nie erlebt haben. Und bis zum späten Sonntagabend allein mussten 300 Menschen und mehr in St. Pölten gerettet werden. Mehr als 25.000 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. Sie haben intensiven Kontakt zu den Retterinnen und Rettern. Wie ist die Lage?
Ja, die Lage ist nach wie vor sehr angespannt. Wir haben jetzt den vierten Tag in Folge dieses Hochwasserereignis. Und das, was es so besonders macht, ich habe schon die Hochwasser 2002 und 2013 miterlebt, aber was es so besonders macht, ist, dass diesmal wirklich das ganze Land, das ganze Bundesland Niederösterreich, in Wirklichkeit fast die ganze Republik erfasst. Es ist also nichts Punktuelles, wie wir es früher hatten, dass wir das 2002er Hochwasser wurde auch genannt, das Donauhochwasser, sondern es ist wirklich das ganze Land betroffen. Es ist auch das ganze Land erstmals zum Katastrophengebiet erklärt worden. Nicht einzelne Bezirke, also Landkreise, sondern wirklich das ganze Bundesland. Und man muss sich vorstellen, die Niederösterreichische Feuerwehr, das sind knapp über 100.000 Feuerwehrmitglieder, die da im Einsatz sind. Und seit heute früh sind auch Einheiten aus anderen Bundesländern im Einsatz, um eben die Folgen, die dieses Hochwasser hat, zu mildern. Wir hoffen alle, dass die Prognosen sich so bewahrheiten, dass es in der kommenden Nacht endlich zu regnen aufhört und dass ab morgen dann die Pegel tatsächlich sinken.
Wie koordiniert man so einen riesigen Einsatz? Was geht da in den Retterinnen und Rettern vor? Was wird in diesen Einsatzleitzentralen da wie geregelt?
Also das Besondere in Niederösterreich oder in Österreich ist, dass wir uns alle sehr gut kennen. Das wird durch wie wir leben, wie wir in Österreich sind, wir nennen das die Sicherheitsfamilie. Das heißt, all jene, die da Entscheidungen treffen, kennen sich gut. Die gehen miteinander zum Hörigen, die machen oft Einsatzbesprechungen.
So im Freien Lokal.
Ja, genau. Genau. Also man kennt sich sehr gut. Daher weiß man in der Sekunde, was der andere denkt, was er braucht und wie man das einzuschätzen hat. Also wäre ich noch aktiv, also ich sehe meinen Nachfolger da permanent im Fernsehen bei den Pressekonferenzen, wenn der Bundeskanzler spricht dahinter, wenn die Landeshauptfrau, also die Ministerpräsidentin spricht, an den Tischen des, wie das heißt, Landesführungsstabs sitzen und kann mich sehr gut in die hineinversetzen. Aber man weiß ganz einfach, am ganz kurzen Weg, was wer braucht und man kennt sich sehr gut und das ist einer der wesentlichen Vorteile. Und Es gibt eine ausgesprochen tolle Freiwilligenkultur in Österreich, auch in Niederösterreich. Das heißt, alle packen mit an, egal ob ich auch bei der Feuerwehr bin oder nicht. Ich bin selbst Feuerwehrkommandant in Weierburg. Am Samstag wurden wir auch mehrfach alarmiert. Und wenn dann die Sirene heult oder büht, wie wir so schön sagen, nennen wir das. Wenn die Sirene büht, dann kommen auch Dorfbewohner zum Feuerwehrhaus, die gar nicht bei der Feuerwehr sind, und fragen, ob sie irgendwas tun können, wie sie unterstützen können. Das heißt, dieses Zusammenstehen in der Krise, nicht jetzt Fehler suchen, wer hat wo was für ein Problem, sondern die Probleme gleich zu lösen, das zeichnet uns, glaube ich, aus. Und das ist eine der wesentlichen Stärken.
Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, Herr Kwolke, denn wenn ich mich so erinnere an die großen Hochwasserkatastrophen in Deutschland, da war natürlich 2002, das habe ich ja selber hart miterlebt, das Elbe-Hochwasser, dann gab es das Hochwasser in Brandenburg, wo ein Mann dann berühmt geworden ist, Matthias Platzek. Aber das waren beides Ereignisse, die geprägt waren von dem, was Sie beschreiben, jetzt aus Österreich, dem Zusammenhalten, dem Zusammenpacken. Ein Herbert Grönemeyer-Song wurde zum Kultsong für dieses mit Anpacken, Sandsäcke füllen, der eine hilft dem anderen. Wenn ich dann aber an die letzte große Flut in Deutschland, damit meine ich jetzt nicht die jetzt gerade in Bayern, sondern die letztes mal bei den kurz vor den Bundestagswahlen, also im Jahre 2021, denke, das A-Hochwasser, da ging es eigentlich von vornherein darum, wer hat Schuld, wer hat hier was falsch gemacht. Da war weniger der Zusammenhalt eigentlich das, was die Menschen geprägt hat oder was die Berichterstattung, sage ich auch mal, als Ex-Journalist geprägt hat, sondern mehr der Versuch, sofort mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und einen Schuldigen zu finden für das, was man da gerade sah. Ist das anders in Deutschland und in Österreich?
Ich erlebe es jetzt auch in Deutschland manchmal anders. In Deutschland hat man immer, es muss für alles einen Schuldigen geben und ich mache aus jeder Lösung ein Problem. Man überlegt sich sehr oft, warum was nicht geht, anstatt dass man schaut, wie man das umsetzt. Das Geheimnis des Erfolges ist, wenn alle Kräfte zusammenwirken. Das ist überall so, wurscht. Im Sport, im täglichen Leben, im Beruf, wenn alle zusammenwirken, dann kann man Großes bewegen. Und gerade jetzt im Einsatzfall, geht es überhaupt nicht darum, wer hat jetzt an was Schuld. Wenn wo ein Damm bricht, muss nicht jemand schuld sein, sondern geht es darum, wie kriegen wir das wieder hin? Wie kann man diese Lücke füllen? Da kann es auch nicht um Standesdünkel gehen. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, auch im 2002er Hochwasser, da war so, die Feuerwehr hilft und es wäre so quasi für die Feuerwehr ein Armutszeichen, wenn man dann das Bundesheer anfordert. Nein, das ist es nicht, sondern alle wirken zusammen und das merkt man gerade jetzt in den vergangenen Tagen, wo von der ersten Minute an alle zusammenhelfen, wo alle mit tun und jeder hat seine Spezialität. Da ist ein Dammbruch, na, dann fliegen die Blackhawks ein und mit Big Bags wird der Dammbruch behoben. Und die Feuerwehr hat jetzt ihre Kräfte, wird jetzt abgelöst aus anderen Bundesländern, aber jetzt geht es ja dann darum, wenn das Wasser zurückgeht, dass man den Schmüll, den Schutt, den Schlamm, die Schäden beseitigt. Da springt der Nächste in die Bresche. Die Leute brauchen auch Ablösung. Also es müssen alle zusammenwirken. Und nach ein paar Monaten können wir uns dann drüber unterhalten, was war schuld, dass das so gekommen ist, wenn es überhaupt was gibt, was schuld zu sein. Im Wesentlichen geht es darum, was können wir das nächste Mal besser machen, was müssen wir ändern, damit das besser ist als das letzte Mal. Was für Gerätschaften brauchen wir vielleicht? Was müssen wir in organisatorischen Abläufen ändern? Und dass man das auch wirklich umsetzt. Also wenn ich vergleiche, der große Unterschied zwischen dem 2002er Hochwasser, das ja eins der prägendsten Ereignisse waren. Also wenn ich heute noch dran denke, kriegt man noch, wie man so schön sagt, die Ganselhaut runter. Und jetzt ist, dass wir aus dem 2002er Hochwasser ganz viel gelernt haben. Es gibt Also man hat nicht nur Milliarden in Hochwasserschutzbauten investiert, sondern man hat Retentionsbecken geschaffen, man hat renaturiert, man hat ganze Ortschaften abgesiedelt, die dort Jahrhunderte waren, weil man festgestellt hat, das geht so nicht mehr.
Wir reden über Österreich.
Ja. Wir haben massiv in Technologie auch investiert. Also die Feuerwehr hat massiv aufgerüstet mit dezentral stationierten Gerätschaften vom Teleskoplader über verschiedene Hochwasserschutzeinrichtungen. Und Auch aus dem jetzigen Hochwasser wird man wieder lernen und lernen müssen. Weil nur wenn man lernt und permanent was tut, setzt sich fort. Und jetzt zurückkommend auf Deutschland ist, dass da auch ich immer wieder so Eifersüchteleien, Standesdünkel sehe. Das hat im Einsatzfall, hat das keinen Platz, sondern wer es kann, der soll helfen, den muss man auch zum Einsatz bringen und danach können wir uns darüber unterhalten, was hätten wir besser machen können und für den einen oder anderen Fehler, ich sage jetzt einmal, wer ist schuld und wie kann man diesen Fehler vermeiden? Den Leuten, die zu Schaden gekommen ist, hilft es überhaupt nichts, wenn ich weiß, wer hat was an was schuld.
Sicherlich hören Ihnen jetzt einige zu, für die Sie früher, mit denen Sie gemeinsam oder jetzt immer noch an Wochenenden gemeinsam dastehen und helfen auch. Was würden Sie denen jetzt hier sagen?
Also all denen, die im Einsatz sind, kann ich nur sagen, geht's auch zwischendurch einmal schlafen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Man glaubt mir dann, man ist unersetzlich. Und haltet's durch. Ihr macht einen super Job. Ich bin unfassbar stolz auch auf die, die nach mir nachgefolgt sind in meiner Position, auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die ganzen vielen Freiwilligen, die da tätig sind. Die machen das wirklich toll. Und wir werden auch diese Krise gemeinsam bewältigen.
Lassen Sie uns, Herr Volker, ein bisschen zurückschauen auf Ihre Anfänge, Ihren beruflichen Werdegang. Sie sind Österreicher, hört man, geboren in Wien, zur Schule gegangen in Wien, studiert in Wien. Wien wird regelmäßig zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Nehmen Sie uns einmal mit, wie ist es in dieser, ja, für Deutsche sicherlich auch so eine Sehnsuchtsstadt, in dieser ganz besonderen Stadt groß zu werden, aufzuwachsen?
Das ist schon schön, das muss man schon sagen. Ich bin im ersten Bezirk in die Schule gegangen.
Den wir ja so eigentlich nicht kennen. Wir wissen ja in Deutschland nicht, was der erste Bezirk
ist. Ja, das ist dort, wo die ganzen Sehenswürdigkeiten sind. Also ich bin ums Eck von der Wiener Staatsoper, bin ich in die Schule gegangen, in der Schellinggasse, in der höheren Technischen Bundeslernversuchsanstalt Wien 1 Schellinggasse, wie es so schön geheißen hat, HTBLUVA. Und da bin ich in die Schule gegangen und wenn man dann in der Mittagspause Zeit hat, und quasi dorthin geht, wo viele Leute auf Urlaub hinkommen und man geht dort in die Schule, dann ist das schon ein cooles Gefühl. Ich war dann noch auf der Hauptuni in Wien, das ist auch eine Sehenswürdigkeit, muss man sagen. Und dort studiert man, dort feiert man seine Feste und Partys und das ist schon schön. Also Wien, ich glaube, Wien ist nicht umsonst die immer wieder als lebenswerteste Stadt der Welt benannt. Es ist eine wahnsinnig sichere Stadt. Es ist eine Stadt, wo man eigentlich kein Auto braucht, wenn man in der Stadt wohnt. Der öffentliche Verkehr ist sensationell ausgebaut. Und man hat alles, was man so braucht, mit dem Zusatz, dass das halt auch eine der wesentlichen Kulturstädte der Welt ist. Also wenn man in die Wiener Staatsoper geht, hört man schon die Weltstars jeden Tag singen. Wenn man ins Burgtheater geht, ist das führende deutschsprachige Theater. Burgschauspieler zu sein, das ist wie ein Adelstitel. Wenn man sich Musicals anschauen will, dann kann man das in Wien sehr gut machen. Wenn man gerne in einen Biergarten geht, kann man in einen Prater gehen. Das Einzige, was wir nicht haben, ist leider gut, Gottes, eine gute Fußballliga. Das heißt, wenn man sich
gut Fußball
ja. Und da muss man sich deutsche Bundesliga
anschauen. Austria Wien, ne,
ist der Verein. Ja, das ist mein Verein. Rapid und Austria, mein Verein ist ja. Austria Wien. Da sind wir nicht so gut. Aber sonst muss man sagen, das macht schon was mit einem. Und das lernt man dann, wenn man, so wie ich in der ganzen Welt unterwegs ist, lernt man das schon schätzen. Und ich muss sagen, ich bin sehr gerne fort. Ich bin ein Weltenbummler. Das muss einem liegen oder auch nicht. Ich komme aber auch immer wieder sehr gerne heim.
Nun gibt es auch im Journalismus sehr viele sehr erfolgreiche Österreicher, die ich auch kennengelernt habe, auch kenne noch. Die bestechen eigentlich durch etwas, was sie auch haben, so einen großen Charme, eine Offenheit, eine Weltoffenheit bei einer großen ja, regionalen Verbundenheit, also eine ganz besondere Mischung. Ist das was, was den Österreicher oder den Wiener ganz besonders ausmacht?
Wenn ich Gäste habe und mache eine Stadtführung in Wien, das mache ich sehr gern selbst, dann erzähle ich auch, dass Wien einmal eine der wesentlichen Hauptstädte der Welt war. Das Habsburgerreich, das Reich, in dem die Sonne nicht untergeht, das war wirklich wichtig, toll und groß. Und das muss man sich vor Augen halten. Wien war der Schmelztiegel der Monarchie. Das heißt, wir waren eine Mixtur aller dieser Völker, die unter der Habsburger Herrschaft gelebt haben. Ich selber heiße Gwoika, meine Vorfahren kommen aus dem tschechisch-polnischen Eck. Das war alles Österreich. Wenn wir jetzt über den Ukraine-Krieg hören, Lemberg, die westliche Ukraine, das war Österreich. Die früheren jugoslawischen Staaten, das war Österreich. Also wir hatten noch einmal einen Meerzugang in Österreich, glaubt man nicht. Aber wenn man dorthin kommt, das schaut alles wie, ein bisschen aus wie Wien. Wenn ich nach Prag komme oder nach Budapest, dann ist das wie Wien. Und dieser Schmelztiegel, diese Offenheit für andere, dass man aus verschiedenen Himmelsrichtungen kommt, das macht Wien, glaube ich, schon sehr besonders. Und wir sind, glaube ich, auch ein bisschen stolz auf das, was wir erreicht haben. Man hat uns ja nach dem Ersten Weltkrieg nicht viel Zeit zu überleben gegeben, so quasi. Das war ja in den Friedensverträgen so, alles ist weggekommen von Österreich und das, was übrig geblieben ist, das hat man dann Österreich getauft und das waren sich alle eigentlich sehr sicher, die werden das nicht schaffen. Und heute zählen wir doch zu den erfolgreichsten Staaten der Welt, zu den reichsten Ländern, auch mit einem sehr, sehr hohen Lebensstandard.
Ja, und man muss ja sagen, Herr Gwoika, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ich meine, ich kenne Österreich, ich kenne Wien auch noch in der Zeit, bevor der Eiserne Vorhang fiel, also als er noch stand und als Österreich trotz seiner immer etwas offenen Politik gegenüber den Staaten des damaligen Ostblocks so eine auch Zonenrandlage, würden wir in Deutschland sagen, hatte. Und dieses Aufblühen eben, als die Mauer fiel, als viele internationale Unternehmen ja auch nach Wien gingen und da ihren Hauptsitz für all die osteuropäischen Länder gemacht haben, das hat ja, glaube ich, auch nochmal wirklich dazu beigetragen, dass Wien zu alter Kraft und neuer Stärke zurückfand.
Das stimmt. Ich kann mich auch noch sehr gut an diese Zeit erinnern. Ich wohne auch jetzt in einem Ort in der Nähe von Hollabrunn. Ich bin knapp 15 Kilometer weg, wo früher mal der Eiserne Vorhang war. Und das macht einem schon bewusst, was für ein Glück wir auch hatten, dass wir diesen Friedensvertrag, diesen Staatsvertrag 1955 bekommen haben. Das ist doch Teil unserer österreichischen Identität, diese immerwährende Neutralität. Österreich ist zwar Teil der Europäischen Union, aber nicht NATO-Mitglied. Auf das legen wir auch großen Wert, diese Neutralität, diese immerwährende Neutralität zu behalten. Und das, was unsere Vorfahren, was meine Großeltern, meine Eltern aufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist Basis für das, was wir heute darstellen.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Mein Vater ist geboren an der tschechisch-polnischen Grenze. Die mussten in den letzten Kriegstagen im Jahr 1944 dann flüchten. Mein Vater war gelernter Fahrzeugmechaniker, Kfz-Mechaniker, war dann Gabelstapler-Mechaniker und hat sich, wie immer so schön heißt, hochgearbeitet und wurde dann schlussendlich, wenn er in Pension gegangen ist, war er dann im LKW-Verkauf tätig für Steyr, die dann von MAN gekauft wurden. Meine Mutter war klassisch ewig zu Hause bei uns, bei den Kindern. Meine Eltern haben ja noch sehr jung Kinder bekommen. Heutzutage kriegt man viel später. Meine Eltern waren 24 und 23, wie ich auf die Welt gekommen bin. Meine Mutter war lange bei uns zu Hause und hat dann ein Einzelhandelsgeschäft, so ein Drogeriegeschäft bei uns im Ort übernommen von ihrem Onkel. Hat das aber im Laufe der Jahre zu einem Esoterikgeschäft umgebaut und hat sich dort selbst verwirklicht. Ich bin aufgewachsen in einem klassischen Einfamilienhaus, in einem Wiener Vorstadtort, in Lang-Enzersdorf heißt das. Damals noch ein Dorf, heute ist das mit Wien zusammengewachsen, nicht wiederzuerkennen. Aber war so eine richtig schön behütete Kindheit. Ich habe zwei jüngere Schwestern. Wir haben so richtig das erfüllt, was damals ja auch das Ziel aller war. Den Kindern soll es einmal besser gehen, die sollen einmal mehr machen. Also wir sind dann alle in die Volksschule gegangen, in Wien ins Gymnasium, haben dann maturiert, haben dann alle unseren Weg gegangen.
Maturiert ist ja das Abitur. Ich wollte gerade fragen, war das bei Ihnen völlig klar, dass Sie da hinkommen? Weil, wenn Sie kommen aus einem Haushalt, denen wurde es auch nicht in die Wiege gelegt. Deswegen war es ja schon ein Akt zu sagen, ich möchte dahin, oder von den Eltern dann eben entschieden, du wirst das schaffen. Wie war das bei Ihnen?
Also das haben, wie Sie so richtig sagen, die Eltern entschieden. Ich bin überzeugt, also ich weiß gar nicht, ob wir gefragt wurden damals, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, aber es war völlig klar, dass wir ins Gymnasium gehen. Also das war für die Eltern völlig klar, das war damals überhaupt nicht selbstverständlich. In unserer Ortschaft in Lang-Enzersdorf gab es eine Hauptschule, das war so die Mittelschule, wo alle hingingen. Damals gab es im Schulsystem auch in der Hauptschule noch den sogenannten A- und B-Zug. den A für die ein bisschen Gescheiteren, den B für die nicht ganz so Gescheiten. So hat man das damals auch wirklich bezeichnet, wenn man sich alles vorstellen hätte. Und von den, weiß ich nicht, wie viele Jugendlichen, die es da gab pro Jahrgang, 40 wahrscheinlich, 50 in Langenzersdorf, sind halt ein paar ganz wenige in die große Stadt nach Wien, muss man sich auch vorstellen, damals mit 10 Jahren mit dem Zug ganz allein in den dritten Bezirk. Wenn ich mir das heute vorstelle, ohne Handy, ohne irgendwas, wir waren quasi weg einfach von zu Hause und sind halt irgendwann am Nachmittag wieder heimgekommen. Auch ein Vertrauen der Eltern, dass die uns das zugetraut haben, muss man wirklich sagen. Aber das war, selbstverständlich war das nicht. Und ich bin heute noch dankbar, dass meine Eltern so diesen Weg für uns vorgegeben haben.
Wie ging es dann weiter? Schule, dann Studium?
Ja, es war dann so, dass ich 4 Jahre ins Gymnasium gegangen bin und dann eben in die berühmte Schellingasse. Das ist so eine technische höhere Lehranstalt für Technik, wo man mit Abitur dann gleichzeitig auch eine technische Ausbildung hat. Ich habe dort Nachrichtentechnik und Elektronik gemacht. War nicht unbedingt einer der bravsten Schüler. Das heißt, ich durfte dann auch Schule wechseln zwischendurch einmal. Habe dann am TGM, am Technologischen Gewerbemuseum heißt das, eine der größten Schulen in Wien, technischen Schulen, habe ich dann auch mein Abitur abgeschlossen tatsächlich und bin dann auf der Hauptuni Wien Wirtschaftsinformatik, Informatik inskribiert, habe studiert und habe nebenbei schon beim Roten Kreuz Dienst gemacht. Mein Vater war schon Freiwilliger, also ich habe das gar nicht anders gekannt, als jeden zweiten Freitag macht der Rettungsdienst. Und eigentlich ohne sein Zutun habe ich schon, wie ich 18 war, also wie ich noch in die Schule gegangen bin, diese Kurse besucht. Damals hat man ja völlig absurd, ich glaube, das war 1986, glaube ich, ja, Oktober 86 bin ich 18 geworden, habe ich diese Kurse gemacht, da ist man mit, ich weiß gar nicht mehr, 50 Stunden Ausbildung auf den Rettungswagen gegangen. Das ist unvorstellbar heute alles. Und habe dann begonnen, schon neben dem Studium beim Roten Kreuz auch tatsächlich zu arbeiten.
Sie saßen dann am Wochenende auf dem Rettungswagen und dann ging es richtig zum Einsatz, oder?
Genau. Also ich habe sehr oft Freitag, Samstagnacht, Sonntag Tagdienst gemacht.
Da passiert ja auch mal was.
Ja, da waren die heftigsten Unfälle. Ja. Das war noch die Zeit, wo richtig schwere Verkehrsunfälle waren. Also die
nicht angeschnallt.
Genau. Also die Sicherheitsgurteinführung und auch die Autos damals waren ja ganz anders.
Ein Airbag.
Und, ne? Genau, ja. Gar nichts hat es da gegeben. Und so frontal zusammenstehst, das sind Verkehrsunfälle, die es heute fast nicht mehr so gibt oder relativ selten sind, wenn zwei Frontalen mit 120 km/h gegeneinander fahren, in jedem Auto 3-4 Leute sind. Und damals mit einfachsten Mitteln, die Notarztsysteme hat es, wie ich begonnen habe, noch nicht gegeben. Das erste Notarztsystem an der Rettungswache, wo ich war 89, ich habe 86 angefangen mit dem Rettungsdienst. Das ist heute alles unvorstellbar, aber für uns war das damals selbstverständlich.
Können Sie sich noch erinnern an den ersten wirklich harten Einsatz?
Also meinen ersten Toten vergesse ich nie. Logisch, das merkt man sich. Das war auch ein alter Mann, aber Reanimation nicht Erfolge bis ins Krankenhaus. Einen Verkehrsunfall, den werde ich nie vergessen, das war bei so einem Samstagnacht, Sonntagtag, den Samstagnacht. Das waren auf der B6 bei Connerbrunn sind wir hinalarmiert worden. Da waren 4 Verletzte. Und davon waren 2 mausetot, einer weit aus dem Auto herausgeschleudert, die anderen alle schwer verletzt und die waren alle in meinem Alter. Also die waren alle so alt, wie ich habe die ganze Zeit immer so überlegt, 18, 19, genau, ob ich da wen kenne. Und habe die ganze Zeit gehofft, hoffentlich kenne ich keinen, weil die waren so schwer verletzt, dass man das fast nicht erkannt hat. Und das sind Sachen, die merkt man sich einfach.
Aber es sind ja auch Bilder, wie lange braucht es dann, bis das...
Zur derzeit hat man noch nicht viel drüber geredet, über solche Sachen. Da hat es diese ganzen Verarbeitungen wie Peers und so Sachen noch nicht gegeben. Aber das war damals für mich auch eher Ansporn, da muss man mehr machen, da muss man was ändern, das können wir besser so auch. Das waren schon die ersten Anfänge, wo ich mir gedacht habe, da braucht es mehr. Und das war aber umgekehrt, wie soll ich sagen, wenn man von diesem Retter, von diesem Helfer-Virus einmal gepackt ist, dann lässt einen das auch nicht mehr los. Dann will man das machen. Und dann nimmt man auch derlei schreckliche Szenen in Kauf. Ich bin auch überzeugt, dass wir einen Unterschied gemacht haben. Also das, was wir getan haben, das hat Leben gerettet. Also ich habe es nicht gezählt, die haben es nicht aufgeschrieben, aber wären wir damals nicht dort gewesen, hätten wir das und das nicht gemacht, dann hätten die Leute es auch nicht überlebt.
Haben Sie gleichermaßen eine besonders schöne Erinnerung, wo Sie wissen oder gemerkt haben, dadurch, dass ich jetzt da bin, dass wir hier sind, haben wir wirklich diesen berühmten
Unterschied. Es hat schon schöne Erlebnisse gegeben. Eins, das ich auch nicht vergessen werde, das war am Korneuburger Stadtfest. Es hat in Korneuburg immer einmal im Jahr im Juni so ein Stadtfest gegeben. Und da hat das Rote Kreuz auch immer ausgestellt. Da haben wir unseren tollsten Wagen hergezeigt. Da hat man auch Essen und Trinken was bekommen beim Rote Kreuz. Und ich stehe dort und präsentiere einen Wagen. Und da haben wir einen Pinzgauer, das ist ein Geländergängerrettungswagen, ausgestellt gehabt. Und ich stehe dort und erkläre gerade irgendwann. Und auf einmal von der Seite kommt eine Frau auf mich zu, fällt mir um den Hals und weint bitterlich. Und hat sich bedankt für das, wie wir ihrem Mann und ihrer Familie geholfen haben. Und das sind halt Sachen, ich weiß nicht, ob die geplant hatte, dort, wenn sie, aber die hat mich erkannt, die ist gekommen und das merkt man sich. Also bei mir ist zumindest die schlechten Erlebnisse, die es natürlich auch gibt, die verdrängt man, ja, die schönen merkt man sich dann, glaube ich.
Was ist das, dieser Helfervirus, dieses besondere Gefühl, helfen zu können, das dann vielleicht zum Gefühl wird, auch helfen zu müssen oder zu wollen auf jeden Fall.
Für mich war das nicht nur das einzelne Ereignis helfen soll, sondern das ist so diese Community, das ist so, ich habe dort neue Freunde gefunden, ich habe meine Frau dort kennengelernt zum Beispiel. Also das, man verbringt dann dort so viel Zeit mit Gleichgesinnten. Man durchlebt gemeinsam Situationen, die man woanders nicht hat, sodass da eine Verbundenheit entsteht und man auch das Bedürfnis hat, glaube ich, das klingt jetzt sehr pathetisch, Gutes zu tun, halt anderen zu helfen. Und ich glaube, das hat man oder das hat man nicht. Das kriegt man durch seine Erziehung vielleicht. Ich glaube zumindest, dass meine Eltern da sehr viel dazu getan haben. Und das hat man auch durch seinen Umkreis. Und umgekehrt, also meine Tochter ist jetzt auch beim Roten Kreuz ehrenamtlich tätig, entgegen meinem ausdrücklichen Ratschlag.
Sie haben gesagt, geht zur Björn-Steuer-Stiftung.
Ja, die hat sich sogar extra eine andere Dienststelle ausgesucht, als wo ich war, weil sie wollte nie die Tochter von dem und dem sein. Die ist jetzt in Hollabrunn freiwillig und macht dort regelmäßig Dienst, regelmäßig, unregelmäßig Dienst, wie sie halt im Studium kann, macht den Hagsdorf RTW-Dienst auch. Und wenn die fortgeht und ich höre, die geht halt fort, dann machst du da als Vater keine Sorgen. Dann weißt du, was für eine Denke, welche Art Leute das sind. Dass die, und wenn die jetzt mit 2 Promille sich dort betrinkt, dann wird die sicher nach Hause gebracht werden. Und dann ist die in einem sicheren Moment. Also diese ganze Community, würde man heute sagen. Damals hat man gesagt, die Partie, die es halt gibt. Wir haben das auch Dienstpartien genannt. Also man macht immer mit derselben Gruppe Leute, teilt man sich halt so ein, dass man Dienst hat. Da entstehen Freundschaften und bei mir sind es Freundschaften fürs Leben entstanden. Ich habe dort den Helmut und den Tom, das sind meine besten Freunde, die habe ich dort kennengelernt, meine Frau dort kennengelernt, obwohl ich jetzt schon lange nicht mehr dort aktiv bin. Man fühlt sich einfach noch immer verbunden.
Herr Kroike, es gibt ja viele junge Menschen allgemein, die heute gerade besonders so nach einem Sinn suchen, dem Purpose, neudeutsch, ja. Und gucken, wo kann ich auch helfen, ganz besonderer Drang auch, unterstützen, was kann ich tun? Welchen Rat würden Sie denen geben?
Das Sinn des Lebens, auf den eine Antwort zu geben, ist sehr schwierig und sehr pathetisch. Aber
ist ja nur ein Teil, aber ein wichtiger Teil.
Man findet, wenn man anderen hilft, unglaubliche Befriedigung auch. Das ist auch was, wo man das Ergebnis gleich sieht. Also wenn ich jemandem was Gutes tue, dann merke ich, dass das dem auch gut tut. Und diese Unmittelbarkeit, in dem ich leiste jetzt was und dadurch entsteht Gutes, das schafft auch immense Befriedigungen und das schafft Sinn. Wenn wir jetzt auf das Hochwasser wieder zurückkommen, wenn ich da jetzt jemandem helfe, den Keller auszupumpen und sein Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, dann merke ich unmittelbar, dass das schützt und ich merke auch unmittelbar, wie es jemandem anderen hilft und die Dankbarkeit. Und das gibt wieder Kraft. Und drum kann ich nur jedem Jugendlichen, der sich nicht klar ist, was will ich tun, in welche Richtung will ich gehen, das einmal zu versuchen. Es ist auch das Tolle daran ist, dass wenn man in diesem Bereich tätig sein will, muss man jetzt irgendwie nichts besonders können. Wenn ich heute beim Tennisverein der Checker sein will, dann muss ich gut Tennis spielen können. Wenn ich im Fußballverein der Angesehenste sein will, dann muss ich gut Fußball spielen. Wenn Sie zum Roten Kreuz, zum Samariterbund, so irgendwo freiwillig zur Feuerwehr gehen, dann müssen Sie nichts können, sondern Sie lernen die Sachen dort, Sie müssen Enthusiasmus bringen, Sie müssen zuverlässig sein und Sie müssen bereit sein, Zeit zu opfern. Wobei dieses Opfern ja dann relativ ist. Das ist ja für viele dann Sinn ihres Lebens, damit ist es auch kein Opfern.
Gehen wir mal weiter. Sie waren ja nicht nur tätig in Österreich oder sind es in Deutschland, Sie waren auch international, weltweit kann man sagen, tätig, sind immer noch sehr, sehr viel unterwegs. Von China bis in die USA haben Sie in vielen Ländern auf der ganzen Welt gearbeitet. Wie kam es zu dieser Internationalität?
Ja, das entwickelt sich, muss ich sagen. Ich bin,
wo ging es denn los?
Ich bin während ich schon ein bisschen tätig war, und das ist auch der Grund, warum ich mein Studium offiziell nie abgeschlossen habe, habe ich mich in eine Australierin verliebt. Und der Liebe wegen bin ich dann nach Australien gegangen.
Wohin?
Nach Melbourne. Ich bin nach Victoria, das ist ja in Australien diese große Rivalität der Bundesstaaten. Victoria on the Move, ganz wichtig. Und ich war zuerst 2 Jahre mit der Astrid in Wangaratta, wo sie her ist. Und
zwar Astrid war die Australierin. Astrid
ist die Australierin. Tochter eines vor in den 70er Jahren ausgewanderten Österreichers und einer Australierin. Wahnsinn. Die haben sich in der Mission in Papua-Neuguinea kennengelernt. Und die Astrid ist dann auf Austausch gewesen in Deutschland, in Leer, in Ostfriesland, wo ich sie kennengelernt habe. Und
da muss man aber auch erstmal hinkommen, was hat sie denn nach Leer verstraft?
Das war auch wieder, da habe ich zu tun gehabt. Das ist eine Geschichte für die, in die nächste. Okay. Weiß ich noch ganz genau, die war in Mormeland bei einer Gastfamilie. Und ich habe sie kennengelernt, wie sie gerade auf Wien war. Dann habe ich sie dort besucht und so geht das halt hin und her. Und im Jänner 1993 war ich das erste Mal in Australien, dann überraschend. Und ja, von da an war das war so von mein erster großer Schritt, länger im Ausland auch ein bisschen tätig zu sein und zu internationalisieren. Man muss sich vorstellen, damals hat es keine Handys gegeben, damals hat es kein Internet gegeben. Da hat man noch mit CompuServe und solchen Sachen agiert.
Wahnsinn. Und da haben Sie sich gedacht, jetzt mische ich mal das Rettungswesen in Australien auf, oder?
Naja, das nicht ganz, sondern man schlagt sich dann mit unterschiedlichen Dingen durchs Leben. Und ja, ich habe dort auch ein bisschen was gemacht und habe aber dann wieder Leute kennengelernt, die, da ist damals drum gegangen, da war Brown Brothers, eine der größten Weinkellereien mittlerweile, die nach Europa expandiert haben. Da habe ich den Production Manager kennengelernt. Das war zufällig ein ausgewanderter Berchtoldsdorfer. Über den lernt man dann wieder wen kennen. Und so macht man das eine, das andere. Und ich habe damals schon verschiedene, gute Ideen gehabt. Also ich habe immer hinterfragt, wenn ich gefunden habe, gewisse Sachen funktionieren nicht so, wie sie sollten. Warum ist das so? Warum macht man das nicht besser? Und damit habe ich schon ein bisschen gutes Geld verdient und habe nebenbei auch immer wieder, ich bin da zeitweise im 14-Tage-Rhythmus, 10-Tage-Rhythmus, um genau zu sein, immer Mittwoch und dann 10 Tage später am Samstag hin und her geflogen.
Also nochmal, sind dann Mittwoch von Australien.
Genau, 26 Stunden nach Österreich, habe dann in Österreich ein paar Sachen erledigt und bin dann am Samstag, die Woche drauf, wieder 26 Stunden nach Australien, war dann wieder dort. Dann oft, wenn die Astrid bessere Zeitfenster gehabt hat, waren wir zum Beispiel dann im australischen Winter, das ist unser Sommer, waren wir länger hier und so weiter. Also das hat hin und her gewechselt, aber ich habe da, glaube ich, damals hat es auch noch keine Vielfliegerprogramme gegeben, da wäre ich, glaube ich, der König gewesen von allen. So hat dann eins ins andere gegeben, aber das war so der Einstieg in die Internationalisierung. Ich habe dann auch einen Flugschein gemacht zu der Zeit, weil ich 2 erhebliche Flugzwischenfälle hatte und panische Flugangst zwischendurch.
Erzähl, was so passiert ist.
Und ich hatte 2, eins findet man auch auf YouTube, da habe ich ein Interview gegeben dann, da war mit Lauda Air, das es mittlerweile nicht mehr gibt, ist ein Triebwerk explodiert während des Fluges. Über Australien, wir sind mal notgelandet in Darwin. Und mit Singapore Airlines hat es während des Startes einen Startabbruch eigentlich viel zu spät gegeben, wo sich das Fahrwerk verabschiedet hat. Und nach den 2 Ereignissen habe ich wirklich große Flugangst gehabt, habe dann meinen als quasi Therapie selbstverordneten einen Pilotenschein gemacht innerhalb von 6 Wochen und habe dann im Zuge mit Freunden sehr viel Flugtrainings in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht. Und das war mein 2. Schritt so ins Ausland. Und da lernt man dann auch wieder Leute kennen, die wen kennen, die brauchen das und dort macht man das und das entwickelt sich einfach. Und so, wenn man dann gut ist auf seinem Gebiet, und das war ich scheinbar, dann geht eins ins andere. Dann lernt man mal wen kennen in Amerika, der sagt, hey, du hast doch in Österreich das oder das gemacht oder du hast in Australien das oder das gemacht. Das brauchen wir hier auch. Mach das doch.
Welche Ereignisse waren da besonders prägend? Also wo haben Sie ganz besonders stark Rettungswesen aufgebaut, neu formatiert, neu gemacht? In welchen Ländern war das?
Also viel gelernt habe ich, und das war gar nicht noch so rettungsdienstbezogen, das war bei Walt Disney. Ich habe einmal auch noch, da hat es glaube ich nicht einmal noch E-Mail gegeben, habe ich einen Brief geschrieben an Walt Disney, warum Euro Disney hat das damals geheißen.
In Paris.
Gar nicht so funktioniert, wie sie glauben. Und habe ihnen einige Vorschläge gemacht, wie ich glaube, dass das besser, gewisse Sachen besser funktionieren.
Weil dann nur schlecht gelaunte Franzosen waren?
Naja, die Anschlusssysteme und so weiter. Und habe ihnen eine Idee gegeben, wie man Anschlusssysteme besser machen kann.
Anstellsysteme.
Wartesysteme.
Da war zu viel.
Genau.
Ja. Und weil die Deutschen auch nicht, also die Europäer auch nicht so gewohnt wie die Amerikaner. Nicht?
Das können wir gar nicht alle, ja. Und dann bin ich eingeladen worden nach Orlando und da hat man mich wahnsinnig über den Tisch gezogen, weil man mir die Ideen, also ich, wenn ich gewusst hätte damals eine Ansatzweise, was das alles wert ist,
Headquarter von
hätte ich das viel teurer verkauft. Ja. Hab den Michael Eisner damals auch kennengelernt.
Den damaligen legendären Chef
CEO, ja,
Disney, ja.
Und
was waren denn ihre Ideen damals?
Na, ich habe in Wirklichkeit den Anstoß gegeben zum das gibt es immer Fastpass-System. Ja. Wie kann man die Besucher steuern,
indem
man
Incentives
gibt?
Das so. Kostet ein bisschen mehr, aber man hat eine eigene.
Ja, Regelung. Damals war es gar nicht so auf Kosten, sondern da ist darum gegangen, wie steuere ich die Leute so intelligent, dass man quasi mehr Durchfluss zusammenbringt.
Also man hat eine zusätzliche eigene Route für
Genau. Man schaut, dass man die Kontrolle über die Besucher so übernimmt, dass man sie immer dort hat, wo man sie haben will. Damit vermeide ich Crowdbildungen zu gewissen Sachen. Wie kriege ich Leute schneller wo raus, wo ich sie raus haben will, indem ich die Temperatur künstlich erhöhe und das nicht so angenehm mache und andere Sachen wieder angenehmer gestalte und. Gibt es viele Ideen und Möglichkeiten. Und da habe ich ein paar gute Ideen gehabt und das war so für mich das, wo ich am meisten gelernt habe, wo ich vor allem gelernt habe, dass wir im Rettungsdienst auch viel mehr den Patienten als Kunden begreifen müssen und nicht als Bittsteller.
Was meinen Sie genau?
Naja, es ist so, dass wenn ich heute den Rettungsdienst brauche, in Deutschland ist nach wie vor so, wenn ich am Notruf anrufe, dass ich teilweise wie ein Bittsteller behandelt werde. Dass ich ein konkretes gesundliches Problem schildere und mir eigentlich eine Lösung erwarte und von einer amtlichen, behördlichen Leitstelle abgehandelt und abgekanzelt werde, auch in der Konfrontation dann mit dem Team vor Ort. Und das habe ich vor 30 Jahren schon gelernt, dass man das anders machen sollte, dass man den Patienten im Sinn eines Kunden, eines Klienten begreifen muss, für den, dem ich sein Problem lösen will. Und Disney ist da halt genau das Gegenteil von dem, was man heutzutage manchmal noch erleben muss. Man muss ja nicht so machen wie Disney, man kann einen guten Mittelweg finden. Aber das waren sehr viele Denkanstöße und auch die Herangehensweise mit, wenn du was ändern willst, stell das komplett in Frage, wie es bisher war. Also bastel nicht immer an dem herum, wie es das halt immer schon gemacht hast, kann auch ein Ansatz sein, aber überleg dir, wenn du das nicht wissen würdest, wie es funktioniert, wie würdest du es heute machen, ohne dass du überlegst, wie es bisher war. Das war in vielen Bereichen so ein Key Moment oder ein Key Feature meiner Arbeit, dass ich sage, wir machen das von morgen komplett anders.
Wow. Sie waren ja nicht nur tätig für Disney oder in der amerikanischen Welt, sondern auch in der arabischen Welt. Was haben Sie da gemacht?
Immer, auch in der deutschen Welt.
Nee, da kommen wir noch zu.
Darf man gar nicht sagen, auch in Russland. Heute ganz böses Wort unter der ersten Präsidentschaft von Wladimir Putin auch in Russland. Ja. Da war das alles noch gerade. Nein, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also die Leitstelle in Dubai, ziemlich zeitlich mit der Fußball-WM in Deutschland. Und um 2006 war es so, dass in Dubai eine neue Leitstelle oder ein neues Polizeizentrum in Betrieb gegangen ist, wo Siemens quasi so als Generalunternehmer den Auftrag hatte, alles neu für die Polizei zu machen. Also da die Gebäude neu, die Autos neu, alles neu, die Leitsysteme neu, die Kommunikation neu. Wir haben immer scherzhaft gesagt, sogar die Hände trockner am Klo waren von Siemens, die Rollen, alles von Siemens. Und das ist aber nicht in die Gänge gekommen. Also das hat nicht funktioniert. Die Leitstelle hat nicht funktioniert. Die Systeme haben nicht funktioniert. Und ich bin gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, mir das mal anzusehen, was ist das Problem und Lösung zu machen. Das hat damit geendet, dass ich, ich glaube 2005, das erste Mal nach Dubai geflogen bin. Wenn man Dubai heute kennt, das ist ganz anders gewesen. Also da war in vielen Bereichen, wo heute die Marina ist, die Internet City, da war noch Wüste.
Stimmt, ich war auch da 2005, da zeigte uns jemand da, da wird mal Marina sein, bei Medical City, genau, bei der Plan, auch mit Siemens Beteiligung.
Im Deda City Center Hotel abgestiegen damals, mitten in der Stadt, das ist heute auch eine Bruchbude, dass die Shopping Mall dort war die tollste damals, die ist heute, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und haben wir das angeschaut und wie ich dann dort war, habe ich mehrere Mitarbeiter und Kollegen angerufen und habe gesagt, was macht ihr morgen? Und die haben gesagt, weiß nicht. Und ich habe gesagt, ich schon, du fliegst mit Emil jetzt daher und wir haben da was zu tun. Und die haben mich damals gefragt.
Die waren die Emiratis jetzt, die, oder?
Nein, meine Kollegen. Die habe ich in Österreich angerufen, also von Leuten, wo ich gewusst habe, die brauche ich dort, wenn ich das realistisch machen will. Und ich kann mich noch erinnern, einer der Wesentlichen war der René Kerschbaumer, den habe ich angerufen und habe gesagt, René, also du musst mal nach Dubai kommen. Und er hat gesagt, wie lang? Und den Gregor Jenin kann ich mich erinnern. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, eine Woche oder so. Ich glaube, die sind das erste Mal nach 3 Monaten wieder heimgeflogen oder so. Und wir haben es aber geschafft, innerhalb kürzester Zeit dort aus einem Chaos eine der Top-Polizeileitstellen der Welt zu machen. Mit modernsten Systemen. Geld spielte und spielt ja nach wie vor keine Rolle. Damit macht man sich halt einen Namen, muss ich sagen. Und bis heute bin ich regelmäßig in Dubai eingeladen, mir verschiedene Problemstellungen anzusehen und Verbesserungen vorzuschlagen. Und ich bin nach wie vor stolz auf das, was wir damals begonnen
haben. Was haben Sie gemacht? Woran hat es gelegen?
Wie soll ich das sagen? Es war halt so, dass man versucht hat, ein Mustersystem 1:1 nach Dubai zu bringen. Und wenn es in Deutschland so funktioniert oder wenn es in der Project Manager, der den Siemens engagiert hat, der war ein Kanadier. Wenn es in Kanada so geht, muss das doch in Dubai auch so gehen. Ja, das wäre eh super. Aber wenn die Polizisten, die in den Autos sitzen, teilweise Analphabeten sind, dann wird das nicht funktionieren mit irgendwelchen tollen Displays und Sachen, die man da eintippen muss und so weiter. Und wenn man jeden Wunsch des Scheichs und vor allem vom Commander, das ist der Chef der Dubai Police, das ist ein Verwandter, 1:1 erfüllt, ohne dem zu erklären, dass das ein oder andere zwar schön ausschaut, aber nicht unbedingt Sinn macht, dann wird das nicht funktionieren. Und wir haben halt so wie ich es überall mache, das in Frage gestellt, haben gesagt, also was brauchen die wirklich, was ist gescheit zu tun? Und das ein oder andere Feature haben wir halt umgewidmet. Beispiel ist, in der Leitstelle in Dubai gab es eine 12x4 Meter hohe Videowall vorne. Man muss sich vorstellen, so wie in einem IMAX-Kino. Und kein Mensch wusste, für was die gut ist. Die hat der Commander halt irgendwann einmal auf der Welt wo gesehen und hat gesagt, die will er auch haben. Und nachdem sie in Dubai ist, muss die größer sein als alles andere bisher. Logisch. Und es gab CSI-Dispatcher, eigene Disponenten, die halt Mordfälle disponieren und so spezielle Units. Jetzt gibt's in Dubai aber definitiv keine Morde. Praktisch. Also und. Und verschiedene Sachen, die man technologisch gebraucht hätte, waren durch Embargos, Technologieembargos, gar nicht so zugänglich, wie man es wo dargestellt hat. Und all diese Probleme muss man halt lösen und eine spezielle Lösung finden und die Leute auf seine Seite holen und begeistert.
Ja, ist das wieder der Österreicher, der gewohnt ist, zwischen verschiedenen Kulturen sich hin und her zu bewegen? Ja, ich wollte gerade fragen, weil das ist ja eine Sache, das zu erkennen, ist schon mal eine große Herausforderung und auch eine Leistung, zu sehen, woran liegt es, nicht nur an der Technik, sondern an Dingen, die wahrscheinlich keiner offen auch artikuliert, dass zur damaligen Zeit immer noch Analphabeten dort auch im Dienst waren, ist wahrscheinlich heute auch anders. Aber das muss man ja dann auch nicht nur umsetzen, sondern auch denjenigen wieder vermitteln. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, da gibt's halt jede Menge Tricks. Also das erste ist einmal, man darf den dort Tätigen nie als Idioten darstellen. Und das ist ganz was Wichtiges, dass die Leute, die dort tätig sind, ja stolz auch auf das, was sie tun. Und das Zweite, was ich gemacht habe dort, und das funktioniert in Deutschland auch, haben wir in Deutschland ähnlich gemacht, in die Leitstelle habe ich dann junge Mädels hingesetzt, die denen gezeigt haben, wie es wirklich funktioniert. Und die Blöße gibt sich kein Emirati, dass er schlechter ist als dieses junge Mädel, das dann nicht einmal Arabisch kann und alles spiegelverkehrt ist und die Farben anders, aber die das System trotzdem besser und schneller bedienen kann als er selbst.
Die haben sie aus?
Aus meinen Leitstellen, aus meinen Standorten. Die habe ich die rekrutiert und das war ein, wie man es so schön sagt, bei uns ein Schmäh, ein Trick, indem man zeigt, wie es geht und indem man sich auch Respekt, also andere Kulturen arbeiten anders, ticken anders, den Respekt muss man sich auch durch Kompetenz erarbeiten und man muss halt zeigen, dass man das auch wirklich kann, von dem man spricht.
An dieser Stelle unterbrechen wir den ersten Teil des Gesprächs mit Christoph Kwoika, dem Sicherheitsbeauftragten der Björn-Steiger-Stiftung. In der nächsten Folge geht es um technische Innovationen, die Digitalisierung im Rettungswesen und dringend notwendige Finanzierung und politische Unterstützung, damit die Sicherheit von uns allen auch in Zukunft gewährleistet werden kann.
Die Björn-Steiger-Stiftung. Der Podcast.